Ja, ich darf euch auch nochmal alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Psalm und Advent, passt das zusammen? Gut, wir haben den Psalm 24, wo es zum Beispiel im Vers 7 heißt, machet die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Das ist ein Psalm, der passt immer zur Advents- und Weihnachtszeit. Aber nun hat die christliche Tradition auch noch andere Psalmen in diese Festzeit hineingepackt. Und zwar erstaunlicherweise den Psalm 2. Auf den wir heute Morgen mal hören wollen, und wir wissen ja alle, wie der beginnt. Darf ich ihn also jetzt vorlesen? Warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Heische von mir, so will ich dir Heiden zu Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Wir wollen nochmal stille werden. So wollen wir dir herzlich danken, Herr Jesus Christus, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt diesen Psalm aufschließt. Dass dieser Psalm wirklich in unser Leben hineinspricht, dass wir aus diesem Psalm erkennen dürfen, was für unser persönliches Leben wichtig ist. Und das kannst nur du, Herr Jesus Christus, weil du selbst das Wort bist. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Wie schon vorhin erwähnt, es ist erstaunlich, dass dieser Psalm auch ein Advents-, ein Weihnachtspsalm ist, obwohl er ja ganz unproblematisch so in dieser Advents- und Weihnachtszeit nicht zu sein scheint. Es ist so, dass sich manche daran gestoßen haben, dass hier so viel von der Erde die Rede ist, dass es hier so irdisch realistisch zugeht, dass hier von Gewalten, von Mächten, von Herrschaften, von Völkern, von Königen die Rede ist. Andere ärgern sich ganz besonders an der Sprache, dass da von Gott die Rede ist, der da im Himmel sitzt, im Himmel thront und ihrer lacht und ihrer spottet. Das passt so gar nicht in ihre idyllische, harmonische Advents- und Weihnachtszeit hinein. Es mag natürlich sein, dass dieser Psalm gar nicht so adventlich, weihnachtlich klingt. Auch wenn man jetzt diesen Vers 7 da betrachtet, wo es heißt, ich will von der Weisheit predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget, dass man also den Eindruck haben könnte, das könnte wirklich etwas mit Advent und Weihnachten zu tun haben. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich und trotzdem hochinteressant, dass dieser Psalm 2 einer der am meisten zitierten Psalmen im Neuen Testament ist. Und so hoffe ich natürlich, dass uns trotz alledem dieser Psalm auch in der Advents- und Weihnachtszeit ein wenig für uns erbaulich sein kann. Wenn man vielleicht jetzt noch eine Vorbemerkung, wenn man jetzt so auf die Ebene Israels da zurückgeht, dann können wir uns im Grunde genommen gar nicht so richtig vorstellen, wann ein israelischer König diesem Psalm gebetet haben soll. Man kann sich es deshalb auch nicht so richtig vorstellen, denn wenn es da heißt, heische mich, oder man könnte auch sagen, sprich mich an oder bitte mich, dann will ich dir die Völker zum Erben geben und der Weltenden sollen dir gehören. Und da muss man doch sagen, so ein durchschnittlicher König damals in Israel oder in Juda, der wusste doch ganz genau, dass er nicht der Völker Enden zum Erbe haben wird. So ein König, der war damals froh und dankbar, wenn sein Reich halbwegs souverän blieb bei den damaligen Großmächten. Und spätestens hier, liebe Geschwister, merken wir, dass das kein normaler Psalm ist. Das ist eben nicht so ein klassischer Königspsalm oder so ein klassischer Bitt-, Dank- oder Lobpsalm, sondern es ist ein prophetischer Psalm. Und wir erfahren sogar aus dem Neuen Testament, ja, wer der Autor nebst dem Heiligen Geist wirklich ist. Wenn es da nämlich in der Apostelgeschichte 4, Vers 25 heißt, der durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hat, warum empören sich die Heiden und die Völker tun, was umsonst ist. Es ist also ein prophetischer Davidspsalm. Wir bekommen also zur Weihnachtszeit bekommen wir also einen Offenbarungstext erster Güte. Wir bekommen also eine Offenbarung und damit komme ich auf meine üblichen drei Punkte, komme ich zu sprechen. Wir erfahren also, oder wir bekommen eine Offenbarung, wir erfahren etwas darüber, wie der lebendige Gott die Weltlage sieht, wie er sie beurteilt. Auch zur Advents- und Weihnachtszeit 2020. Dann ist der erste Punkt, das sind die ersten drei Verse. Dann erfahren wir etwas über einen Ratschluss, über einen Beschluss, über eine Festlegung Gottes. Das sind dann diese Verse 4 bis 9. Und der dritte Punkt ist, welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Und das sind dann die letzten drei Verse, die Verse 10, 11 und 12. Und ich finde es einfach so wunderbar, dass hier jetzt endlich Gott redet. Ich meine, was immer so zur jährlichen Advents- und Weihnachtslage gedacht wird, das können wir in Zeitschriften und in Ansprachen irgendwelcher Politiker mit mehr oder weniger gelungener Überzeugungskraft lesen oder nachhören. Aber hier, liebe Geschwister, hier spricht endlich der lebendige Gott. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Die Beurteilung wirklich der Weltlage, die Beurteilung auch der Lage zu Advent und Weihnachten 2020 durch den lebendigen Gott. Und es fängt ja nicht gerade so adventlich, weihnachtlich an, wenn wir da gleich am Anfang lesen, warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich oder wie es an anderer Stelle heißt, die Völker tun, was eigentlich umsonst ist. Da sind also Heiden, da sind also die Völker, die stehen da, die äußern sich, indem sie viele Worte machen und sich irgendwie einbringen wollen. Und dann heißt es ja weiter, und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommen die klugen Köpfe, jetzt kommen also die Titelträger, jetzt kommen die Machthaber, jetzt kommen die Politiker ins Spiel, wenn es da heißt, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wider den Herrn und seinem Gesalbten. Und liebe Geschwister, das erleben wir ja heute. Konferenzen über Konferenzen, Weltkonferenzen, Tagungen, Symposien, Versammlungen all derer, die meinen, irgendetwas über die Lage der Welt sagen zu müssen. Und wenn man sich diese ganzen Konferenzen, Versammlungen und Tagungen so anhört und verfolgt, dann hat man wirklich den Eindruck, ja, sie kommen zusammen mit einem Ziel, damit eines nicht passiert. Sie sind also gegen etwas, sie sind merkwürdigerweise auch zu Advent, Weihnachten 2020 nicht für etwas, sondern sie verfolgen ein Ziel, dass eines nicht passiert, dass der lebendige Gott und sein Messias hier auf Erden das Sagen haben. Das steckt letztendlich wirklich hinter allem dahinter. Und so sieht der lebendige Gott die Lage. So sieht der lebendige Gott die Lage. Und warum rebellieren sie? Das lesen wir jetzt weiter. Warum rebellieren sie gegen Gott und seinen Gesalbten? Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen die Seile. Das finde ich eine interessante Antwort auf diese Frage. Der an sich schon, es richtet sich ja hier gegen Gott und seinen Gesalbten, der an sich schon von Gott losgelöste Mensch sieht sich interessanterweise gebunden an Gott, aber unfrei. Aber unfrei. Und wir Jesus-Leute, wir wissen, dass der in Gott gebundene Mensch wirklich befreit ist in Jesus Christus durch all das, was Jesus Christus auf seinem irdischen Weg vollbracht hat. Wir wissen das. Aber der an sich, ist ja auch interessant, der an sich von Gott losgelöste, schon längst losgelöste Mensch, fühlt sich interessanterweise gebunden, aber eben unfrei an Gott. Und daran sieht man eben, dass die Gott eigentlich noch gar nicht so richtig, ja, so richtig erfasst haben, geschweige denn sein Messias. Aber sie rebellieren gegen ihn. Die Hauptsache ist, man ist gegen ihn und seinen Gesalbten. Und wenn man diesen Psalm 2 so durchliest, dann fallen einem ja sofort frappierende Parallelen ins Auge. Nicht, wir sehen sofort das gesamte Szenario von 1. Mose 11 vor uns. Turmbau zu Babel. Alle Elemente des Psalm 2 tauchen da schon auf beim Turm zu Babel. Nicht, dass die, wo die Völker sich alle zusammenrotten, da zusammenscharen, um Gott zu entmachten, damit sie ihn endlich los sind. Da erleben wir das. Und diese Antibewegung, liebe Geschwister, diese Antibewegung zieht sich durch. Springen wir hinein ins Neue Testament, in die Zeit nach Himmelfahrt. Die erste Christusgemeinde entsteht mit diesen paar tausend zum Glauben gekommenen. Und kaum ist diese Christusgemeinde gegründet, nicht schon stehen die Religiösen auf, kämpfen gegen die Gemeindeleiter an, setzen sie dafür einen Tag ins Gefängnis. Und als sie am nächsten Tag aus dem Gefängnis herauskommen und zur Gebetsversammlung gehen, da zitieren die Gemeindegeleiter genau diesen Psalm. Apostelgeschichte 4, 25 und 26. Ein Teil haben wir ja gerade schon gehört. Nicht, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist? Und dann geht es weiter. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf wider den Herrn und wider seinen Christus. Nicht, da kommt er also wieder vor. Und dann springen wir noch in die Offenbarung. Und da lesen wir an mehreren Stellen, wie die Völker zornig gegen Gott sind, wie sie Gott immer wieder lästern und lästern. Da kann an Gerichten kommen, was will. Und wir lesen erschütternd immer wieder, und sie lästerten Gott und sie lästerten Gott. Wir sehen also diese Anti-Bewegung nicht, die setzt sich fort bis in die letzte Zeit hinein. Und wir müssen einfach mal dahinter schauen, was hier wirklich so dramatisch berichtet wird. Was läuft da wirklich in der Völkerwelt ab? Woher rührt diese tiefe Abneigung, dieser tiefe Hass, diese tiefe Ablehnung gegen Gott, gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Messias und letztendlich auch gegen all das, was ihm gehört, nämlich gegen sein Volk und gegen die Jesusleute? Eine Abneigung, ja, die sich im Grunde genommen wie ein Strom durch alle Gesellschaften, Kulturen, Religionen hindurchzieht bis in das persönliche Leben eines Menschen. Und da gibt uns die Bibel auch eine klare Antwort. Die Menschheit wird getrieben. Die Menschheit wird getrieben, und da gibt es in der Tat wirklich einen Antreiber der Weltgeschichte. Da gibt es einen, dem alles daran gelegen ist, dass es so läuft, wie es momentan läuft, dass diese Antibewegung gegen Gott und gegen seinen Gesalbten ständig im Fluss bleibt. Dass diese Antibewegung ständig wirklich im Fluss bleibt. Und hinter Psalm 2, ja, steckt eben der uns schon in 1. Mose 3 begegnet ist. Wo es ihm da schon gelungen ist, nicht den Menschen aus der Beziehung zu Gott herauszulösen. und der nach Jesaja 14, von Anfang an nur ein einziges Verlangen hatte, wird den Platz von dem bekommen, kann der auf dem Thron sitzt. Und da er diesen Platz nicht bekommen kann und auch gar nicht bekommt und er in die tiefsten Tiefen gestürzt worden ist, seitdem rebelliert er und führt hier sein Regiment auf Erden, das immer nur das eine kleine Vorzeichen hat, Anti, gegen Gott, gegen seinen Gesalbten, gegen sein Volk, gegen die Jesusleute, die ihm folgen. Und dieses Regiment läuft und es läuft und es läuft und es zieht eine Spur der Sünde, eine Spur des Sterbens, eine Spur des Todes, des geistlichen Todes hinter sich her. Liebe Geschwister, so beurteilt der lebendige Gott die Weltlage, auch zu Advent und Weihnachten 2020. So, wie hat jetzt der lebendige Gott, damit kommen wir zum zweiten Punkt, das sind diese Verse 4 bis 9. Wie hat nun der lebendige Gott darauf reagiert? Welchen Beschluss hat er gefasst? Wie hat er sich da festgelegt? Und das fängt ja zunächst mal etwas merkwürdig an, wenn es da heißt, aber der im Himmel wohnt, der lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und wir haben das ja vorhin schon erwähnt, das ist manchen Auslegern ganz, ganz stark aufgestoßen. Da reiben sich wirklich manche Ausleger, reiben sich daran wund, weil sie nämlich darin irgendwie etwas sehen, ja, was so in Richtung Häme, Zynismus geht. Aber liebe Geschwister, das hat hier überhaupt nichts mit einem hämischen Grinsen oder mit einem zynischen Lachen zu tun. Nämlich das Lachen, von dem hier die Rede ist, ich möchte es mal so sagen, ist wirklich das Lachen des total Überlegenen. Das ist wirklich das Lachen, ja, des total Unangefochtenen. Das ist das Lachen wirklich des total Überragenden in seiner ganzen Souveränität und in seiner ganzen Vollmacht. Und im Psalm 37, Vers 13 lesen wir ja Ähnliches, da heißt es ja auch, aber der Herr lachte des Gottlosen. Jetzt kommt die Begründung. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Sein Tag kommt, damit ist jetzt also hier der Tag Gottes gemeint. Verstehen wir, liebe Geschwister, auf der einen Seite haben wir den Antreiber dieser Welt, der zum einen die Völker gegeneinander aufhetzt zum eigenen Verderben, der auch Völker aufhetzt gegen Gottes Volk, gegen Israel, der die verschiedenen Religionen gebraucht gegen Gott und seinen Gesalbten und der die Menschen aufhetzt gegen Gottes Souveränität und Allmacht und Vollmacht und so weiter. Und auf der anderen Seite, und Gott lacht ihrer. Martin Luther, das fand ich ganz interessant, Martin Luther hat sich zu dem Lachen Gottes so geäußert, ich darf das mal wörtlich zitieren, er hat also gesagt, damit jetzt wir mit Gott lachen, und nicht mehr zittern und zagen, nämlich im Wissen und Vertrauen, dass da einer sitzt, der seinen Tag kommen sieht. Also in keinster Weise ein hämisches Grinsen oder ein zynisches Lachen, sondern letztendlich wirklich auch zu Advent und Weihnachten jetzt wirklich eine wunderbare Aufklärung, die uns Gott also da wirklich gibt. Aber jetzt kommt auch dieses Besondere in diesen Versen 4 bis 9. Jetzt redet nicht mehr der Mensch, jetzt tagen nicht mehr diese ganzen Weltkonferenzen da vor sich hin, sondern jetzt redet endlich der lebendige Gott. Und hier in diesem Psalm, hier im Alten Testament, redet Jesus Christus. Denn er sagt ja hier, ich, Jesus, will von der Weisheit predigen, dass der Herr zu mir, Jesus, gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Und das finde ich zunächst mal wunderbar, dass das hier in einem Psalm geschieht, wie hier der Herr Jesus Christus, wie hier unser Herr beschrieben wird, nämlich als der Messias, als der König, als der Sohn, als der Erbe, als der Richter, als Gott selbst, als der Heiland, als der Erretter. In einem Psalm wird er das hier beschrieben. Und vielleicht ist es jetzt sogar noch verständlicher, wenn dieser Psalm 2 wie kaum ein anderer so häufig im Neuen Testament also zitiert wird. Und jetzt erfahren wir von einem ganz erstaunlichen Vorgang. Jetzt erfahren wir nämlich von einem Ratschluss, von einem Beschluss oder von einer Festlegung Gottes, der ihm das kundtut, was später dann wirklich in seinem Sohn Jesus Christus vollzogen wurde. Das erfahren wir jetzt. Und wie wird nun dieser Beschluss Gottes weitergegeben? Wie wird er mitgeteilt? Wozu legt er sich da fest? Und hier wird also klipp und klar gesagt, der Vater hat seinen Sohn auf den Berg Zion eingesetzt. Und diese Einsetzung, liebe Geschwister, gilt jetzt nicht nur für den Berg Zion, sondern für die gesamte Erde, für die gesamte Menschheit. Das heißt also, die gesamte Geschichte der Zukunft der Menschheit, der Welt, hat ihren geografischen Mittelpunkt. Und das mag die Zeitgenossen ärgern bis über alle Maße, aber hat ihren geografischen Mittelpunkt um diese paar Quadratmeter Land um Jerusalem herum. Und das kann niemand ändern. Da hat sich der lebendige Gott so festgelegt, das ist sein Beschluss. Da können die Weltkonferenzen und die Tagungen sein bis Ultimo. Daran hat sich also nichts geändert. Daran kann niemand etwas ändern. Und das Wunderbare ist jetzt zu wissen, auch gerade für uns, dass ein Beschluss, eine Festlegung Gottes nicht geändert wird. Das ändert kein Mensch. Das ändert kein Mensch. Er sagt dir klipp und klar, ich tue euch kund den Ratschluss des Höchsten. Nochmal, eingesetzt als König auf dem Berg Zion. Du bist mein Sohn, die Welt dir zu Füßen, der Welt innen zum Eigentum. Du wirst sie regieren. Das ist mein Beschluss. Punkt, aus, Feierabend. Und an diesem Beschluss ändert keiner etwas. Nur weil da irgendjemand, was weiß ich, irgendwelche Gesetze da in Berlin, Brüssel oder New York macht oder weil irgendein Politiker mal wieder etwas Kluges zur Weltlage sagen muss, ändert das in keiner Weise einen Beschluss Gottes. Vollkommen unabhängig von allem anderen, es mag noch so groß erscheinen, vollkommen unabhängig, was die Weltpolitik denkt. Das ist unser lebendiger Gott. Und liebe Geschwister, das erleben wir doch jetzt immer stärker. Das ist für viele Zeitgenossen doch ein Ärgernis. Das ist doch für viele Zeitgenossen ein Ärgernis, dass der lebendige Gott einen nicht rückgängig zu machenden Beschluss gefasst hat. Allein die Tatsache, dass Gott überhaupt gibt, ist für sie schon das erste Problem. Dass sie sagen, wenn es Gott nicht gäbe, hätten wir schon manche Probleme weniger. Aber dass Gott sich auch noch festgelegt hat, ist jetzt das nächste Problem für diese Zeitgenossen. Und wenn man all diese Konferenzen und Tagungen und Versammlungen so verfolgt, nicht, dann hat man wirklich so den Eindruck, ja wenn schon Gott, dann möge er sich bitte auch an unsere demokratischen Spielregeln halten. Dann können wir mal bestimmen, wozu er sich festlegen soll und dann überprüfen wir das mal so in einem gewissen Zeitrahmen, ob das alles noch aktuell ist. Liebe Geschwister, was für ein Irrsinn, was für ein Schwachsinn, muss man wirklich sagen. Aber nicht nur damit genug, nicht nur, dass es Gott überhaupt gibt, dass er sich festgelegt hat, jetzt hat er sich auch noch so festgelegt, und das zeigt so wunderbar der Psalm 50, wenn ihr den mal heute Nachmittag durchlest, das zeigt so wunderbar dieser Psalm 50, so diese ersten zwei, drei Verse, wo es da eben heißt, er hat sich jetzt so festgelegt, dass vom Zion her der Glanz Gottes ja ausstrahlt, aufbricht. Das heißt, Gott kommt und er schweigt nicht. Und das, liebe Geschwister, das ist ja das für die Zeitgenossen das besondere Ärgernis, dass sie jetzt sagen, jetzt kommt auch noch der Israel-Faktor mit hinein. Jetzt kommt auch noch der Israel-Faktor mit hinein, diese paar Quadratkilometer Land. Die uns nur Probleme über Probleme schaffen. Am liebsten würden wir sie wirklich ins Meer treiben. Am liebsten würden wir sie wirklich von der Landkarte ausradieren. Das ist ja nervtötend bis heute. So sagen sie. Ja, liebe Geschwister, so ist es. Diese paar Quadratkilometer Land um Jerusalem herum. Was für eine Eruption, was für eine Abneigung, was für eine Ablehnung, was für ein Hass gegen Gott, gegen seinen Gesalbten, Es ist auf der einen Seite ist es doch wieder unverständlich, warum das so ist, liebe Geschwister. Aber man kann es letztendlich nur von dem begreifen, was hier steht, dass nämlich der lebendige Gott dahinter steht, den man eigentlich packen will, aber den man nicht zu packen bekommt. Und deswegen vergreift man sich an dem, was zu ihm gehört und was sichtbar ist, und das ist das Volk Israel und das sind all die Jesusleute, alle, die ihm nachfolgen. Und wer zu beiden Gruppen gehört, der hat es dann noch besonders schwer. Aber noch nicht damit genug für die Zeitgenossen. Jetzt kommt im Grunde genommen noch das Nonplusultra. Nicht nur, dass es Gott überhaupt gibt, dass er sich festgelegt hat, dass er sich so festgelegt hat, dass das alles von Israel ausgehen wird, sondern jetzt hat er sich auch noch auf eine alternativlose Lösung festgelegt, dass er nämlich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist ja das ganz besondere Ärgernis, sogar in christlichen Kreisen, liebe Geschwister. Und wenn wir jetzt mal so den Ratschluss, den Beschluss, die Festlegung Gottes und damit letztendlich natürlich auch den biblischen Glauben betrachten, liebe Geschwister, es ist doch nicht so, dass zu alledem es die ja überragende, wie soll ich mal sagen, die überragende Gegenalternative gäbe auf dieser Welt. Gut. Es laufen da so ein paar sparsame Atheisten und Religionsverbände herum. Da plustern sich so einige Jugendbewegungen auf. Da stecken momentan mächtige digitale Konzerne Milliarden in das Projekt der genetisch, medizinisch, pharmazeutisch optimierte Mensch. Kurz und knapp gesagt, die digitale Optimierung des Menschen. Aber liebe Geschwister, das alles sind doch keine Systeme, das alles sind doch keine Lösungen, keine Alternativen, nicht die in irgendeiner Form den großen Gegenentwurf darstellen würden, die in irgendeiner Form eine Antwort geben würden auf den Sinn des Lebens, auf den Zweck des Lebens, auf das, was wirklich Herz und Gedanken eines Menschen wirklich reich macht, wirklich erfüllt. Und das muss man doch ganz nüchtern sehen, das ist doch letztendlich, ich meine, trotz aller wissenschaftlicher Leistungen, die wir in einem gewissen Rahmen auch anerkennen wollen, aber es ist trotzdem doch alles leer und nichts. Aber es ist etwas, liebe Geschwister, was zurzeit wirklich ganz erschütternd unsere Kulturen, unsere Gesellschaften bestimmt. Das muss man also in aller Nüchternheit so sehen. Aber geht zurück zu unserem Psalm. Wir sind ja bei diesen Versen 4 bis 9. Jetzt ist da noch eine Passage, die wir noch etwas klären müssen. Und zwar taucht ja da eine Passage auf, die heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Du bist mein Sohn, ich denke, diesen Punkt können wir schnell überbrücken, das ist wohl jedem klar. Aber was heißt das nun, heute habe ich dich gezeuget. Und manchmal ist es ja auch lohnenswert, manchmal ist es ja auch ganz interessant, wenn man zu gewissen Passagen der Bibel auch mal Kommentare und Auslegungen liest. Und was ist über dieses Wörtchen heute, was ist da spekuliert worden? Also da können Sie wirklich ein kleines Büchlein drüber schreiben. Ich will nur mal zwei herausgreifen. Und zwar, die einen kommen in die sogenannte Adoptionslinie hinein, habe ich da gelesen, dass also irgendein Gott, schon allein diese Formulierung, irgendein Gott, dass also irgendein Gott einen Menschen adoptiert, der dann zum Gottsohn und König wird, und das alles ist dann eben in Israel geschehen. Das ist so eine Variante. Die andere, die ich noch erwähnen möchte, da verfällt man mehr oder weniger in eine rückwärtsgewandte Prophetie. Das ist auch vielfach so die Meinung der heutigen modernen Theologie, dass sie also sagt, dieses Heute bezieht sich auf die Gemeinde nach Ostern. Das heißt also, die Gemeinde nach Ostern hat irgendwie versucht, wie hier Jesus Christus zum Sohn Gottes zu erheben, ihm irgendwie versucht, ihm diesen Messias-Titel zu verleihen und noch vieles andere. Und so gibt es noch viele andere, das sind teilweise wirklich obstruse, also Spekulationen. Also unterm Strich muss man wirklich sagen, alles nur Spekulationen, nicht denen die Bibel einen wunderbaren Strich durch die Rechnung macht, denn wir alle wissen, es gibt keine Zeit, in der der Sohn Gottes nicht war. Er, der Sohn Gottes, so sagt es der Hebräerbrief, ist derselbe Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oder wenn wir das Johannesevangelium lesen, das erste Kapitel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Also, es gibt also keine Spekulationen über eine irgendwie gearteten zeitlichen Anfang des Sohnes Jesus Christus. Das von vornherein erstmal klar machen. Aber damit ist natürlich jetzt diese Frage, was dieses heute eigentlich bedeutet, ja noch nicht beantwortet. Und da hilft uns der Apostel Paulus ein Stück weiter. Und zwar hat er auf der ersten Missionsreise, hat er in der Synagoge Antiochia in Pisidien, hat er einen ganz wichtigen Text ausgelegt. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 13. Und zwar in den Versen 32 und 33 folgendes. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die unseren Vätern geschehen ist, dass sie Gott uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem, dass er Jesum auferweckte, und jetzt wird der Psalm 2 zitiert, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wenn ich diesen Vers so durchlese, dann ist das heute aus dem zweiten Psalm, ist dann der Zeitpunkt eben nach der Erhöhung des Sohnes Gottes, nach der Auferstehung. Also dieser Psalm 2, der schon vor Zeiten gesagt worden ist, der hat also wirklich da seine Wirkung, wo die Heilsgeschichte im Auferstehen und in der Himmelfahrt ja wirklich zu ihrem Ziel kommt. Da hat also dieser Psalm 2 wirklich seine Wirkung. Und da wird er, der schon immer der Sohn Gottes war, da wird er nochmal in besonderer Weise der Sohn Gottes. So sagt es der Apostel Paulus. Und deswegen kann er auch in Römer 1, Vers 4 sagen, dass der Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also Sohn war er schon immer. Sohn war er schon immer, aber so nochmal in ganz besonderer Weise eben durch die Auferstehung von den Toten, nämlich in Kraft, wie es der Apostel Paulus hier sagt. Und dann erfahren wir das alles ja nochmal aus diesem berühmten Christushymnus in Philipper 2. Da wird uns ja berichtet, dass Jesus Christus sich erniedrigt hat, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er diesen Weg sich selbst entäußert hat, dass er diesen Weg zum Kreuz gegangen ist, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und dann lesen wir diese berühmten Verse 9 und 10, wo es da heißt, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Da erfüllt sich nochmal der Psalm 2, liebe Geschwister. So dürfen wir also dieses heute wirklich verstehen. Er war schon immer der Sohn Gottes, aber durch Auferstehung, nehmen wir die Himmelfahrt auch hinzu, durch Auferstehung, Himmelfahrt wird er nochmal in ganz besonderer Weise der Sohn. Und jetzt bleibt er, und ich sag's mal so, weil nun dieses Ereignis der Heilsgeschichte, weil ja das für uns zum ersten Mal so greifbar, so fassbar, so hörbar wird, eben in dem Kind in der Krippe. Deswegen feiern wir Advent und Weihnachten und freuen uns wirklich mit unserem lebendigen Gott darüber, dass der Sohn Gottes schon immer Sohn Gottes war. Aber dass der Vater jetzt nochmal sagt, jetzt bist du noch einmal in besonderer Weise mein Sohn, wirst es in alle Ewigkeit bleiben. Und dann werden ihm, wie wir ja gehört haben, dann werden ihm die Völker der Erde übergeben. Sie werden von ihm regiert werden. Und wir lesen ja sowas auch in der Offenbarung, wenn da vom Weiden der Völker die Rede ist, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ja, und was hat das jetzt nun für Konsequenzen? Was hat das nun für Konsequenzen? Wenn ich die Weltlage auch so sehe und so beurteilen kann, wie es der lebendige Gott tut, und wir tun da wirklich gut daran, dass wir es auch so sehen, so beurteilen. Wenn wir wissen, dass er diesen Beschluss gefasst hat, von dem wir alle profitieren, liebe Geschwister, was ist dann die Konsequenz? Wir lesen es in den Versen 10, 11 und 12. Und das wäre natürlich auch ein ganz wichtiger Ruf an unsere Mächtigen, an unsere Politiker, die das alles hier meinen, zu führen und zu leiten zu wollen. Wenn es da heißt, so lasset euch nun weisen, ihr Könige, und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und hier umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Liebe Geschwister, das sind die Konsequenzen, die hier in diesen drei Versen sichtbar werden. Gottesfurcht und Gottesdienst. Das sind die Konsequenzen. Auch von Advent und Weihnachten 2020. Und liebe Geschwister, wer die Weltlage richtig beurteilt, wer wirklich etwas von dem Beschluss Gottes weiß und wer sein Leben an Jesus Christus wirklich gebunden hat, der wird ihm gerne dienen. Und er darf sich dann immer wieder neu und ganz praktisch eben diese Frage stellen, die schlicht und einfach lautet: Herr Jesus Christus, der du jetzt wirklich nach dem Ratschluss deines Vaters zum Weltenherrscher erkoren oder erhoben bist und mich in deine Lebensgemeinschaft aufgenommen hast, was möchtest du, was ich jetzt für dich wirklich tue? Und diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Nicht lasse ich Gott in meinem Leben wirklich Anteil haben? Spielen Gottes Pläne, spielen Gottes Termine, spielen seine Vorstellung, seine Überzeugung, sein Willen, spielen sie wirklich voll und ganz in meinem Leben eine Rolle? Oder nur in gewissen Bereichen, in anderen halte ich ihn raus? Nein, so soll es nicht sein. Wir haben es ja vorhin auch in der Gebetsgemeinschaft gehört, dass wir aus uns heraus ja nichts können. Dass es wirklich darum geht, in allem, aber wirklich in allem, wirklich immer wieder unseren Blick auf diesen Herrn Jesus Christus zu werfen. Das ist eben auch die entscheidende Frage, auch eben zu Advent, Weihnachten 2020. Und dann, liebe Geschwister, dann dürfen wir natürlich gespannt sein, dass der bislang alles so minutiös durchgeführt hat, dass er auch das, was noch aussteht, minutiös zu Ende führen wird. Der Herr wird kommen für sein Volk Israel, der Herr wird kommen für seine Gemeinde und damit wird er auch kommen für dich und für mich. Und das ist wirklich unsere Hoffnung und darauf dürfen wir uns jetzt schon wirklich freuen, liebe Geschwister. Und deswegen, weil das so ist, wollen wir ihn wirklich immer wieder anbeten. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihn preisen, wir wollen ihm wirklich die Ehre geben, die ihm wirklich gebührt. Und ich denke, wenn man den Psalm, der ja nun wirklich nicht gerade adventlich, weihnachtlich anfängt, wenn wir den Psalm so betrachten, ja, dann denke ich schon, dass er auch für uns heute wirklich erbaulich ist. Er hat nämlich wirklich eine ganz besondere Advents- und Weihnachtskraft oder eine besondere Advents- und Weihnachtsbotschaft, wie wir gehört haben. Denn wir erfahren ja in diesem Text nochmal diese drei Punkte, wie Gott die Weltlage beurteilt, welchen Beschluss er gefasst hat und welche Konsequenzen für uns daraus zu ziehen sind, eben mit dieser entscheidenden Frage: Herr, was willst du, dass ich für dich tue? Auch in der Advent- und Weihnachtszeit 2020. Und dazu möge uns der Herr segnen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, jetzt wollen wir dir, Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken, dass du uns in deinem Wort wirklich die Offenbarung schenkst. Wie du die Lage beurteilst, wie du die Lage siehst, welchen Beschluss du getroffen hast, wie du dich da festgelegt hast und welche Konsequenzen das für uns hat. Und wir danken dir, dass du diesen Beschluss, diese Festlegung in deinem Sohn Jesus Christus getroffen hast. Hab auch ganz herzlichen Dank dafür, dass wir wissen dürfen, dass das niemand aufheben kann. Daran halten wir uns fest. Und dann wollen wir dir von Herzen Dank sagen, dass du uns Anteil gibst an deinem Leben, dass wir dir dienen dürfen. Diesem Herrn, diesem Messias, diesem König, diesem Richter, diesem Erben, diesem Sohn, Jesus Christus.